Willkommen zum Kulturpodcast der Konrad-Adenauer-Stiftung. Kunststück.
Ja, wir begrüßen unsere Zuhörer und Zuhörerinnen zu einer neuen Ausgabe unserer Podcast-Reihe, dem Podcast Kulturpodcast der Konrad-Adenauer-Stiftung Kunststück. Ein besonderes Kunststück gelingt uns heute, Nezaket Ekici bei uns zu haben, die weltweit permanent unterwegs ist und wie ein Floh über die Kontinente springt. Schön, dass Sie Stippvisite bei uns macht. Liebe Nezaket, herzlich willkommen.
Vielen Dank, Hans-Jörg. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
Ja, mein Gott, wie lange ist das jetzt her, liebe Nezaket, dass wir das erste Mal uns trafen und du in die Konrad-Adenauer-Stiftung kamst? Ich glaube, 2002 hast du dein Stipendium bekommen.
Genau, und also mittlerweile 24 Jahre ist es her und ihr wart ja einer der ersten Förderer, kann man sagen. Ja. Und ich war ja noch Studentin damals, ja, und kam dann in dein Büro und mit der Kulturassistenz da Ursula Mors zusammen, saß dir und habt ihr meine Bewerbungsmappe angeschaut und so. Und das war für mich auch so quasi erste Mal Berlin. Und genau.
Und wir waren sehr gespannt, weil wir uns noch nicht am Anfang darüber im Klaren waren, wie weit du am Anfang deiner frühen Karriere ein eigenes Profil entwickelst. Denn du bist Meisterschülerin von Marina Abramović gewesen, wahrscheinlich der prominentesten Performance-Künstlerin weltweit. Und man will dann natürlich sehen, dass die Schüler und Schülerinnen zwar anknüpfen an die großen Lehrer und Lehrerinnen, aber natürlich ein eigenes Profil entwickeln. Das ist wahrscheinlich bei einer so dominanten Person wie Marina gar nicht so einfach. Wie war das für dich, deine eigene Verortung einzunehmen?
Ja, also ich habe viel gearbeitet und auch während des Studiums, ich habe Meisterschülerin gemacht, auch 4 Jahre eben Studium bei Marina Abramović, und da habe ich schon auch versucht, meine eigenen Ideen, die Vorstellung so umzusetzen, wie ich es gerne möchte. Und es war eine sehr intensive Arbeit, aber da sah man auch schon, dass ich wirklich klare Ziele hatte. Das war schon von Anfang an da. Ich habe ja auch vorher Performance ja auch gemacht, damals in München im Studium.
Ja, das ist interessant, dass du das sagst. Braunschweig war ja die Adresse, wo man Performance studiert hat. Wie kam es denn zu der Entscheidung? Weil du sagst, das war dir immer schon klar. Hat dich an der Performance so gereizt, letztlich nicht nur deine Arbeit, sondern auch dein Leben danach auszurichten?
Ich habe ja mit Malerei und Bildhauerei habe ich ja studiert in München, und während des Studiums der Bildhauerei ist immer der Körper mehr und mehr präsent. Und weil einfach mit dem Material zu arbeiten, da entstanden die ersten skulpturalen Performances und so. Also, und ich konnte mich einfach besser mit meinem Körper ausdrücken. Das ist einfach Fakt. Und da entstanden schon die ersten Performances und auch raumbezogene Performances, nicht nur der Körper selbst. Also dieses Visuelle integriert mit der Performance war schon früh da, aber ich hatte keine richtige Ausbildung, die Person, die mich mal einfach ein bisschen begleitet und guckt und so. Und durch das Studium bei Marina ist es einfach intensiver und viel klarer, und dass ich wirklich diese Richtung auch einschlagen werde. Das ist einfach viel deutlicher geworden. So, ne?
Und das ist eine tatsächliche Entscheidung, weil der Performance-Künstler ja seinen Körper, du hast es schon angedeutet, als Instrument entdeckt und am unmittelbarsten eigentlich von allen bildenden Künstlern arbeitet. Oder ist das eine naive Vorstellung?
Nein, ich finde, die Performance-Kunst ist die schwierigste Kunstform, weil das Kunstwerk ja vor Ort entsteht und diese körperliche Präsenz und mit dem Publikum, dass das Kunstwerk vor Ort gemeinsam entsteht. Und das ist echt nicht einfach, weil da brauchst du einfach viel Energie und die musst du auch rüberbringen, dem Publikum, und dass dieses Publikum fasziniert ist, aufnimmt und die Energie auch zurückgibt, und das zu erreichen, das braucht hohes Maß an absoluter Konzentration und das braucht einfach Zeit. Ich mache das ja über mehr als 20 Jahre, mit Studium 30 Jahre. Also das ist einfach auch eine Professionalität, ne? Also über Jahre und weltweit mit verschiedenen Publikum.
Aber du musst es ja mal erklären, es werden nicht alle wissen, wie so eine performative Arbeit entsteht. Was steht am Anfang? Hast du eine Idee, die du dann, für die du die Umsetzung suchst? Beginnst du beim Thema oder beginnst du bei einer formalen Lösung? Wie sieht das aus im Alltag der Künstlerin Neysaket Ekici?
Also es kommt auf die Situation an, sagen wir mal, ich will unbedingt gerade eine Idee umsetzen und ich sehe das Bild einfach ganz stark und die Performance fängt eigentlich von Anfang an, weil diese ganze Umsetzung, das ist ja ein Prozess, manchmal ist es vielleicht in einem Monat, manchmal dauert es ein Jahr, weil man muss das Ganze organisieren, die Administration, in welchem Raum findet das statt, welche Materialien, Requisiten, Kostüme etc. Dann dieser Austausch mit der Institution, sei es Museum, Festival oder Galerie, das ist, da ist so viel körperliche Intensivität schon da und dann kommt irgendwann die Umsetzung, dann live vor dem Publikum und dann macht man es auch. Also das ist wirklich ein Prozess, ja.
Ja, nochmal kurz, bevor die Arbeit das Publikum erreicht, wie kann man sich denn das vorstellen mit den Proben? Wie bereitest du die Geschichte vor, um eben diese Kontrolle, von der du vorhin so ganz beiläufig gesprochen hast, um diese Kontrolle tatsächlich zu haben?
Also Performance lebt ja von der Einmaligkeit und es gibt keine Probe in dem Sinne, weil es ist kein Theater, es ist kein Tanz, es ist mittlerweile interdisziplinär, ich arbeite ja auch damit, aber ich habe die Idee und dann mache ich sie auch, egal mit welchen Schwierigkeiten, das ist das Spannende an der ganzen Geschichte und auch die technische Herausforderung und so weiter. Also es gibt keine Probe. Nur bei manchen Sachen, wo zum Beispiel so mit Materialien gearbeitet wird und ob das, sagen wir mal, mit speziellem Gips oder mit Farbe, wie wirkt das auf dem Körper, da muss ich ein paar Tests machen. Mhm. Aber ich mache jetzt nicht die Generalprobe XY und dann trete ich auf oder so. Nein, das ist ja dann wie, ach ja, ich habe das ja gemacht und so weiter. Nein, es lebt von der Einmaligkeit und das ist ja das Spannende, das ist dieses Gefühl rüberzubringen. Ich bin genauso gespannt wie das Publikum. Ich weiß ja gar nicht, was passiert mit meinem Körper. Und das kriegt das Publikum mit und das ist das Schöne. Und klar, ich wiederhole auch Performances, aber ich sage, dass die Performances immer anders werden, weil die Location anders ist, weil das Publikum anders ist. Das Material ist immer nicht da. Ich bin anders drauf. Das ist immer eine neue Performance. Manche sagen ja, man so, wollen ja keine Wiederholung von der Performance machen. Aber es ist nicht dasselbe.
Ja, und diese Körperlichkeit, die du einsetzt, ist natürlich auch ein Spezifikum, das auch dazu führt, dass man wahrscheinlich bestimmte Dinge nicht von Anfang an kalkulieren kann. Wie kriegst du das hin, Kontrolle über das Gesamtgeschehen zu wahren? Oder gab es auch schon mal Situationen, wo du die Kontrolle verloren hast?
Naja, es gab schon Performances, wo es wirklich grenzwertig war, wo ich hätte nicht leben können. Also solche Situationen gab es auch, das habe ich auch erlebt. Und das ist.
Bist du dir darüber im Vorhinein im Klaren oder erst während?
Naja, man weiß selbst schon, dass es, also ich gehe ja wirklich immer an Grenzen. Mhm. Man weiß es schon, dass das nicht einfach ist und so weiter. Aber es gab Momente, wo ich echt gedacht habe, jetzt ist es vorbei, jetzt ist es echt vorbei. Und dann dachte ich, oh Gott, was mache ich jetzt nur? Und aber das ist so Panik dann, Attacke. Ja, also ich hatte mit meinem israelischen Kollegen, das war 2015, damals in der DNA-Galerie und da wurde auf uns Steine geschüttet und mit zwei Assistenten und die haben weitergeschüttet. Unser Bauch, unser Körper, unser Gesicht und so viel Steine. Es war so schwer auf der Brust, dass ich nicht atmen konnte und man hörte eben Schreie. Und mein Kollege, der war ja auch drunter, aber der hat irgendwie geschafft, da rauszukommen. Und dann hat er meine Steine auch weg und dann konnte ich erst atmen. Mhm. Also das war wirklich grenzwertig.
Gab es schon Performances, die du abgebrochen hast oder abbrechen musstest? Und wenn ja, warum?
Nee, ich habe, glaube ich, so nicht abgebrochen. Nur manchmal, wenn ich Gefühl habe, wo es funktioniert nicht, dann spüre ich das und dann sage ich so, es bringt mir nichts und bringt dem nichts. Ich kann, will nicht da wie ein Dogma bis zum Ende. Ich liebe es, wenn diese Spannung da ist und dass die Leute reinkommen, dass ich da reinkomme, diese Spannung halte und dann auch wieder lasse. Also ich bin nicht so, wie Marina Abramović das macht, bis zum letzten Ende so. Nein, für mich ist dieser Prozess wichtig, diesen Moment dieses gemeinsamen Erlebens. Das liebe ich und das so arbeite ich.
Gemeinsames Leben, das gemeinsame Leben mit den Zuschauern, mit den Betrachtern, aber eben auch das gemeinsame Leben im Entwurf einer solchen Geschichte mit dem Galeristen. Gab es da Situationen bei Galeristen und, sagen wir nochmal, auch Zuschauern, die dich, wie soll ich sagen, von dem ursprünglich geplanten Pfad, der dich durch diese Vorstellung, Aufführung führt, irritiert worden ist?
Nö, ich habe mein Ding gemacht, also mache ich immer. Also ich lasse mich da, klar, es kann sein, dass technisch da irgendwie ein bisschen Schwierigkeiten gibt, da muss man Kompromisse eingehen, aber ich versuche schon meiner Vision nahe zu kommen und so. Es ist immer ein Gespräch mit den Institutionen und dass man eine gute Lösung findet und so, dass alle glücklich sind. Aber wir versuchen, dass man meiner Vision nahe kommt und so. Ich mache ja auch immer Skizze vorab und sag so und schreibe Notizen und zeige das der Institution hier, schaut mal her, damit die das auch sich vorstellen, wie das im Raum ausschaut und so. Und dann geht man Step by Step. Also du hast ja auch einige Performances von mir erlebt und gesehen, wie es im Raum ist, wie ich mich bewege, was ich mache. Und du weißt ja, was für eine Intensität auch bei dir rüberkommt und so. Also, ja. Also.
Ja, und was ich vor allem sehe, ist eine ganz prickelnd aufregende Unbalance sozusagen. Eine Ambivalenz, so vielleicht am besten, eine Ambivalenz zwischen Körperlichkeit, also auch der extrovertierten Körperlichkeit und auf der anderen Seite einer irrsinnigen Intimität. Das scheint für mich so ein Spezifikum der Performance zu sein. Wie kriegt man diese Balance hin?
Ich meine, so eine Geschichte kann. Nur wenn man sich darauf konzentriert, nur wenn man sich darauf einlässt, nur wenn man wirklich damit d'accord ist mit dem, was man da macht. Wenn das wirklich mich berührt und vom tiefsten Herzen, dann ist es so ehrlich und authentisch und das, man gibt sich dem Publikum und das Publikum kriegt's mit. Und das ist die wahre Geschichte. Ja, mehr kann ich nicht sagen.
Ja, man gibt sich dem Publikum hin, das ist natürlich mit großem Risiko eben verbunden und mit großer Offenheit. Man gibt sich dem Publikum hin und gleichzeitig entzieht man sich aber auch, um diese Distanz zu wahren und überhaupt die Arbeit zu machen.
Ja. Also, aber ich lebe in der Performance, das kann man sagen. Ich mache das 24 Stunden. Es ist zwar, wenn ich das aufführe, ist nochmal eine andere Ebene der Konzentration, aber letztendlich lebe ich da drin. Also mein Leben besteht aus Performance, würde ich sagen, 24 Stunden.
Und musst du bei dieser 1-zu-1-Deckung, musst du irgendwie ein spekulatives Moment des Publikums nicht mit einbeziehen? Wird es nicht Leute geben im Publikum, die sozusagen voyeuristisch orientiert auf den Knall warten oder interessiert dich das gar nicht?
Nein, darf ich ja gar nicht. Nee, das geht gar nicht. Dann bin ich aus der Arbeit raus. Nein, das ist ja die große Kunst, dass ich mich davon nicht irritiere, dass ich wirklich mit dieser Idee der Performance, diesem Werk auseinandersetze und wenn ich mich aber auch auf das, ach, was passiert denn jetzt, was denken die denn oder so, dann bin ich ja aus der Dings raus, aus meiner Konzentration, aus dem Körperchen, die Spannung ist weg, etc. Also nein, ich bin eins, bleibe damit eins, ja.
Nessa Kett, deine Performances decken inhaltlich ein wahnsinnig breites Spektrum ab. Du bist sehr gut aufgestellt in den Themen, in den zeitgenössischen Themen Und eines davon ist natürlich auch die Politik, womit wir uns auf ein ganz schwieriges Feld bewegen. Aber ich die Künstler und Künstlerinnen immer befrage, wenn sie hier zu einem Podcast zur Verfügung stehen. Diese Figur des politischen Künstlers, gibt es das überhaupt? Soll es das geben? Ist der Künstler in diesen turbulenten Zeiten, in denen wir im Moment leben, besonders gefordert? Hat er eine besondere Verantwortung? Oder sagen wir eher, als Privatperson äußert er natürlich jede Meinung, die er will, aber als Künstler muss er sich zurücknehmen, um die Freiheit der Kunst am Ende auch zu gewährleisten? Wie beantwortest du so die Frage für dich?
Also von Haus aus, ich bin keine politische Künstlerin. Mhm. Es gibt politische Arbeiten in meinem Werk. Mhm. Und ich will auch nicht in eine Schublade gedrängt werden, wie auch feministische Künstlerin und so. Also meine Arbeit soll im Vordergrund stehen und so. Es gibt natürlich, das ist legitim, aktivistische Künstler, muss es auch sein. Also, aber ich arbeite halt nicht so. Für mich sind ganz viele Themen wichtig. Natürlich bewegt mich das, was in der Welt jetzt gerade läuft. Und das ist nicht so einfach und schwierig. Und dann entstehen Arbeiten, aber auch nicht. Also das kommt wirklich auf meine innere Situation an. Ja, wenn ich so sehr bewegt bin und das kommt, muss raus, dann kommt's raus. Aber ich kann mich nicht dazu zwingen und das will ich auch nicht. Und deswegen, ich habe einige Arbeiten gemacht zu politischen Themen, sei es zur Menschenwürde oder sei es zu der Nationalhymne und auch zu Migrationsthemen und Identität, kulturelle Identität. Also ich habe einiges gemacht und so. Aber ich interessiere mich auch für viele andere Themen, über Religion, über Essen, über Kunstgeschichte, Architektur. Also ich bin sehr breit aufgestellt und Gott sei Dank, und das liebe ich. Ich liebe immer neue Sachen zu erfahren, mit den Menschen zu sprechen, interaktiv zu arbeiten und immer wieder Neues zu lernen. Das ist ja, das ist für mich Leben. Also nicht immer dasselbe zu machen, das ist langweilig. Ich will mehr verstehen, ich will was mitleben, ja, und die Leute versuchen auch was von mir mitzuverstehen. Und das ist immer ein Dialog, immer eine Kooperation, das ist wichtig.
Gibt es denn Arbeiten oder müssen deine Arbeiten an jedem Ort bei jeder Gelegenheit möglich sein? Oder gibt es vor allem, oder müssen es immer, muss man eigentlich fragen, Werke, die nur einmalig sich auf den Raum, den Platz beziehen?
Ja, das nennt sich site-specific. Solche Arbeiten gibt es auch. Und da ist wirklich für den Ort eine spezielle Arbeit, Idee entwickelt und da performt. Und das ist dann was nur einmalig, ja. Also das gibt's auch, das finde ich auch sehr spannend. Das nennt sich dann mit Recherche. Ich gehe vor Ort, muss mich damit auseinandersetzen. Ich will das verstehen, spreche mit den Leuten und bin halt, mache da so Residency quasi und dann mache ich entsprechend dazu eine Arbeit für den Ort. Und es sind so viele Arbeiten entstanden, sei es in der Wüste, am Toten Meer oder an Wasserschloss oder im Park. Also das ist toll. Ja.
Gibt es Tabus, Nessa Kett? Gibt es Themen und auch kulturelle Verortungen, die Grenzen aufzeigen für die Künstlerin Nessa Kett Ekici?
Ja, also eigentlich ist das auch wie eine Performance. Wenn ich will, könnte ich das. Aber zum Beispiel, es gibt ein Zitat von mir. Wie heißt das nochmal? Ich mache meine Performance nie nackt, fast nackt. So. Also trete nicht nackig auf, aber fast nackig. Also mit Unterwäsche und so weiter. Das ist ein Statement. Oder ich trage meine Goldreifen, ja. Also das sind quasi eine Identität von mir. Und das ist in fast 99% meiner Performances.
Wir haben ja jetzt kein Bild da, aber du hast die Goldreifen in der Hand.
Genau.
Mögen es sich die Zuhörer und Zuhörerinnen vorstellen.
Genau.
Für was stehen die?
Das hört man auch, ja. Ich muss das jetzt abnehmen, sonst kann ich gar nicht hier sprechen.
Ja, unser Toningenieur findet das nicht so gut, genau.
und noch eine Sache, ich trinke ein bisschen Alkohol, aber ich esse kein Schwein. Also, wenn ich will, könnte ich das auch. Es ist auch eine Art so Tradition und bleibt so und das ziehe ich halt durch, Mai. Also, das ist einfach so ein paar Sachen, die ist so.
Die Performance erlebt im Moment so eine Art Comeback oder nochmal eine neue Öffentlichkeit. Und was mir auffällt, ist, dass in diesem Zusammenhang ganz oder Künstler, Künstlerinnen genannt werden, die man sonst nicht notwendigerweise primär in der Performance vielleicht gesehen hätte. Matthew Barney, Anne Imhoff, auch Tracy Emin. Sind das Figuren, die für dich irgendwie Inspiration sind oder?
Also zurzeit ist es ja sehr populär mit der Performance, aber es geht irgendwie in eine andere Richtung, habe ich das.
Was ist anders?
Ja, also dieses, ich mache ja auch interdisziplinär, aber irgendwie habe ich den Eindruck, ja, also dieses in Anführung Tanz, diese viele Bewegungen im Raum, also diese klassische Performance-Kunst ist irgendwie ein bisschen nach hinten gedrängt, habe ich den Eindruck. Also wie
aber, du machst es ja alles. Ich habe tatsächlich mal versucht aufzuschreiben, was du alles machst, also außer Performance. Video, Installation, Malerei, Druckgrafik, Zeichnung, Fotografie. Also ein wahnsinnig breites Spektrum.
Ja, aber ich meine nur, wenn ich gucke, wo jetzt in Museen Performance-Kunst sehr oft gezeigt wird und so, also es ist auch viel junge Generation und so weiter, aber die Richtung hat sich ein bisschen geändert als diese klassische Performance-Kunst, habe ich ein bisschen das Gefühl so. Und ich mache ja auch sehr breit, ja, aber wie es aufgeführt ist, ist ein bisschen anders so. Und klar, Matthew Barney war auch war einer im Studium schon einer meiner Favoriten und so und auch Marina Abramović und Viola auch, also diese körperliche Bildsprache, also und und es ist sehr, sehr präsent, finde ich so, aber es geht auch mehr in so Mainstream so ja. Ein bisschen. Mhm. Ja.
Ja,
dieses Exklusive, weißt du, was ich meine?
Ja,
so.
Ich glaube schon.
Früher, du weißt es selbst, so, da gab es ja gar nicht so, ne? Und dann, oh, jetzt kommt eine Performance, eine Aufführung oder so, weißt du? Und dann, weil es das nicht so oft gab und so. Und es war einfach wirklich nicht was Besonderes. Und jetzt ist es so, ja, jetzt gibt es eine Performance, so. Weißt du, was ich meine? Also es ist so alles Mainstream geworden.
Ja. Wir haben vorhin am Anfang unseres Gesprächs gesagt, 2002 hast du unser Stipendium bekommen. Zwischen damals und heute liegen ein paar Jahre. Und heute ist es so, dass Nezahket Ekici zweifellos zu den bekanntesten Performance-Künstlerinnen zählt. Marina Abramović hat damals, als ich über dich etwas geschrieben habe, gesagt, she's my best. Ein Urteil, was sie wahrscheinlich immer noch heute so fällen würde. Ja, und heute steht Nezahket Ekici da erfolgreich. Du bist bekommst im Oktober einen Preis, einen wichtigen Preis. Erzähl uns dazu etwas.
Genau, das ist Museum Ostfall, MO Kunstpreis 2026. Und das ist für Museum für Dada und Fluxus. Und das ist im Dortmunder U in Dortmund. Und die hat mich angefragt, ob ich mich dazu bewerben möchte. Und dann gab es eine Jury. Und und vor kurzem kam das Ergebnis, dass ich diesen Preis dann bekomme. Im Oktober, 11. Oktober ist die Preisverleihung mit einer Einzelausstellung und mit Preisgeld, also mit Ankauf. Und das ist ganz spannend. So komme ich ja auch in die Sammlung rein. Und das ist ja wichtig auch, weil die Ursprünge von der Performance kommen, gehen ja auch zu Dada und Fluxus und Happening etc. Mhm. Also von daher ist es was ganz Besonderes und ich freue mich sehr und ist wichtig. Meine letzte Kunstpreis war 2018 Paula Modersen-Becker-Kunstpreis. Mhm. Ja, und davor war Gazak-Kunstpreis. Ja. Ja, also und jetzt kommt dieses große Kunstpreis hier auch. Ja. Mhm.
Ja.
Genau. Ja, aber weißt du, mehr als 300 Werke und alles unterschiedliche Themen und mittlerweile in 70 Ländern bereits auf 4 Kontinenten. Also es gibt unheimlich viel. Also meine zwei großen, in Anführung, Retrospektiven waren ja im Martha Herfurth 2011-12, Haus am Waldsee 2015. Mhm. Und natürlich gab es viele Einzelausstellungen, aber so ganz Großes, wo mal jetzt mal wieder viele Werke gezeigt werden, ist jetzt auch schon ein Jahrzehnt her. Also es ist dringend notwendig, dass ich jetzt mal, weil das ist, die Sachen sind in meinem Lager und warten darauf, jetzt mal groß zu präsentieren. Mhm. Ja.
Ja, und ganz am Anfang, du hast es selbst gesagt, stand das Stipendium der Konrad-Adenauer-Stiftung. Was hat dir damals das Stipendium gebracht? Ist davon etwas geblieben?
Ja, also einfach auch die Begleitung, das ging ja fast ein Jahr, das Stipendium. Und ich liebe eure Benefits-Ausstellung damals, war ja auch irgendwie, es war ja so, wo alle kamen und es war so große Action und wo die KünstlerkollegInnen da auch ihre Werke mit präsentiert haben. Das waren tolle, tolle Begebenheiten und auch diese Reisen nach Cadenabbia und das waren tolle Erinnerungen, also es einfach begleitet hat. Ja.
Hast du heute noch Kontakt zu Künstlern deines Jahrgangs sozusagen?
Ja, man sieht sich auf verschiedenen Events und so immer wieder, aber jetzt speziell, dass ich jetzt morgen mich treffe, nicht so, aber man trifft sich einfach, weil man auch oft in Berlin in Ausstellungen geht und so. Und das ist immer schön und dann erzählt man sich immer, und bist du da, gehst du zur Konrad-Adenauer-Stiftung, ERF, so Veranstaltung oder so. Oder man sieht sich bei der Hommage. Also es ist wirklich schön. Das ist wie eine Familie, kannst du sagen.
Das freut uns natürlich, freut uns natürlich sehr. Liebe Nessa Kett, was gibt es denn für eine Künstlerin, die, du hast selbst gesagt, 350, 360 Performances etwa gemacht hat, für eine Herausforderung, einen Wunschtraum? Welche, schwebt dir eine Performance vor, die du eben natürlich noch nicht realisiert hast, die aber so spektakulär ist oder so besonders ist, dass du sie noch nicht umsetzen konntest?
Mir fehlt mein fünftes Kontinent, Australien. Seit 2008 arbeite ich daran. Und ich habe eine vier Dokumentarfilme gemacht auf vier Kontinenten zum Thema Essen. Und Five Senses, Five Continents soll das Projekt heißen. Und seit 2008 warte ich immer noch, dass Australien mich einlädt und dass ich meine Koch-Performance mit den Leuten machen kann und das als Dokumentarfilm und dann irgendwann am besten Haus der Kulturen der Welt, Five Senses, Five Continents, Five Days and Public und zusammen kochen. Das ist mein Wunsch. Aber da muss ich auch, glaube ich, noch ein bisschen warten, aber ich werde es machen und das sage ich, irgendwann wird es klappen und das wird der fünfte Film quasi und dann wird es auch live aufgeführt. Das ist nämlich eine fantastische Sache, wo 100 Gäste gemeinsam kochen und den Film anschauen und dabei essen. Also das ist eine mega Veranstaltung, das muss man erstmal koordinieren und das mache ich alles, 100 Gäste zu betreuen und zu machen und Performance dabei zu machen und den Film anzuschauen. Also was will man mehr? Ja,
dich sehen natürlich will man mehr. Und die Frage ist, wenn wir uns so lange noch gedulden müssen, ob es nicht vorher eine Gelegenheit gibt, was steht denn als nächstes in Sachen Ausstellung an?
Ja, gerade ist in Schloss Neuhardenberg eine Gruppenausstellung über Landschaft vom Barock bis heute. Da ist eine neue Videoarbeit entstanden mit den GärtnerInnen vom Park. In Ende Mai ist, am 31. Mai ist dann die Live-Aufführung, neue Performance in dem Park. Und dann gehe ich, hat mich Goethe-Institut Estonia, Estland eingeladen nach Tallinn. Da werde ich Recherche machen, neue Arbeit produzieren. Und dann gibt es noch weitere Reisen nach Torun und in Berlin gibt es noch einiges und es gibt einiges. Und im Louvre Lens bin ich gerade in der Gruppenausstellung. Ist
das
sollten
wir doch unbedingt erwähnen.
Ja, genau. Die Louvre Lens Ausstellung ist sehr interessant. Beyond 1001 Nights, also wo es auch Thema Orientalismus und so weiter geht und so. Und die haben halt auch Werke von alt, vom Louvre, Islamisches Museum, Objekte und Gemälde etc. in Verbindung mit zeitgenössischer Kunst. Da war ich jetzt gerade in Lens, in anderthalb Stunden von Paris entfernt. Und fantastisches Museum, alles in Glas und eine tolle Ausstellung, kann ich nur empfehlen, ja.
Ja, dann freuen wir uns auf die Dinge, die da kommen, liebe Nessa Kett. Ich danke dir sehr für dieses Gespräch. Es ist schade, dass wir nicht das Bild dabei haben. Mir sitzt eine so temperamentvolle Künstlerin gegenüber, dass es wirklich eine Freude ist. Behalte dir das Und dann freue ich mich auf das nächste Gespräch und die nächste Gelegenheit mit dir, Mr. Kitt. Herzlichen Dank.
Bye-bye. Vielen Dank, Hans-Jörg.
Bye-bye.
Ja.
Das war wieder ein Kunststück, der Kulturpodcast der Konrad-Adenauer-Stiftung.